So schön, dass du bei deinem Podcast Questions for Life wieder dabei bist. Ich habe heute eine Gästin. Das hört sich irgendwie so doof an, ein Gast da.
Ja.
Und zwar die liebe Tanja Mechler ist heute hier. Tanja Mechler ist Expertin im Bereich Hochsensibilität. Ich bin auch selber hochsensibel. Ich kenne das Thema, was es in Bezug auch auf gesunde Grenzen setzen mit mir gemacht hat und worauf ich besonders Augenmerk legen darf. Und gleichzeitig ist es natürlich besonders schön, jetzt jemanden hier sitzen zu haben, die selber hochsensibel ist und mit hochsensiblen Menschen zusammenarbeitet. Und bevor wir jetzt in das Thema richtig reinstarten, möchte ich dich einmal gerne bitten, Tanja, dich vorzustellen und zu erzählen, wie du zur Expertin für hochsensible Menschen geworden bist. Schön, dass du da bist.
Danke vielmals, liebe Gina, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Ich habe mich so, so fest gefreut. Ich war jetzt ehrlich gesagt schon länger selber nicht mehr Gast, sondern ich mache nonstop selber Podcast-Aufnahmen, aber jetzt war ich schon länger nicht mehr Gast. Darum freue ich mich ganz, ganz fest, bei dir zu sein. Ja, wie man vielleicht hört, bin ich aus der wunderschönen Schweiz. Komme ursprünglich aus dem medizinischen Bereich, habe lange auf dem Notfall gearbeitet, bin jetzt seit 4 Jahren selbstständig. Und wieso kann ich mich als Expertin nennen? Weil ich jetzt seit, jetzt muss ich rechnen, kennst du das, ab einem gewissen Alter weiß man gar nicht mehr, wie alt das ist. Ich glaube 37, weil ich seit 37 Jahren hochsensibel bin. Ist mir erst seit ein bisschen mehr als einem halben Jahrzehnt bewusst. Aber darum kann ich mich auch Expertin nennen, weil ich höre sehr, sehr oft, ja, Tanja, hast du eine Ausbildung gemacht, betreff Hochsensibilität. Dann sage ich, ja, 37 Jahre Lebenserfahrung. Ich glaube, das genügt, um mich als Expertin zu nennen. Und wie bin ich selber auf die Hochsensibilität gekommen? Oft ergeht das wahrscheinlich vielen Menschen so durch selbst eine Krise. Ich war vor mehreren Jahren, das ist jetzt wirklich über einem halben Jahrzehnt her, war ich in einer tiefen Krise. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, was oben, unten, links und rechts ist. Ich war kurz davor, mich selber in die Psychiatrie einzuweisen, weil ich mir jeden Tag x-mal, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich mich gefragt, ob ich psychisch krank bin. Und wenn du das über einen gewissen Zeitlang machst, irgendwann glaubst du wirklich, dass du psychisch krank bist. Und weil ich aus dem medizinischen Bereich komme und das medizinische Wissen habe, ich sage immer so, es ist ein Fluch und Segen gleichzeitig, habe ich natürlich in ganz viele Bereiche hinein interpretiert. Es war dazu mal Covid-Zeit. Und ich spürte das Außen so, so stark, die ganze Unruhe, die Angst. Ich habe das alles aber auf mich assoziiert. Ich hatte das Gefühl, ich habe Panikattacken und, und. Jetzt zurückblickend betrachtet, war es spannend, weil wenn ich zu Hause war, dann ging es mir gut. Wenn ich in meiner Energie war, ging es mir gut. Aber wenn ich nach draußen ging, in ein Einkaufszentrum, dann kam die geballte Ladung an Unruhe und ich hatte immer das Gefühl, das hat mit mir zu tun. Und irgendwann war der Zeitpunkt auch auf dem Notfall, dass ich nicht mehr unterscheiden konnte, was ist mir, was habe ich übernommen. Und ich weiß, ich habe meinem Mann dazu mal mehrmals gesagt, ey, ich weise mich in die Psychiatrie ein, mit mir stimmt etwas nicht. Und ich hatte zum Glück ein mega gutes soziales Umfeld, einen Mann, Familie und Freunde, die immer wieder gesagt haben, Tanja, mit dir ist alles in Ordnung. Hör auf, dir das zu sagen die ganze Zeit. Du bist völlig normal und mit dir stimmt alles. Aber ich hatte einfach das Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, weil ich so Gedankenkarussell im Kopf hatte, wo einfach nicht mehr aufhörte. Und das war dann halt wie so ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale, bis ich dann mehrere Wochen ausgefallen bin auf der Arbeit, weil ich ging schon mit einer Unruhe auf den Notfall. Ich habe gemerkt, ich kann mich auf dem Dienst nicht mehr konzentrieren und ich habe auf einem der größten Notfälle in der Schweiz gearbeitet und da ist es von Vorteil, wenn du dich konzentrieren und fokussieren kannst. Und das konnte ich in diesem Moment nicht mehr. Und ich weiß noch, ich ging dann zu meinem Hausarzt und der kennt mich, seit ich ein kleines Kind bin, und habe gesagt, gib mir etwas gegen Depressionen. Und er guckte mich an, er so, also, sorry, Tanja, also ich kenne dich jetzt mega lange, du hast keine Depressionen. Und sage ich, ja, aber ich habe so viele Gedanken im Kopf, gib mir ein Medikament, wo endlich macht, dass all das in meinem Kopf aufhört. Weil ich war kurz vor meinem Abschlussexamen auf dem Notfall, ich musste mich auf das Lernen konzentrieren und das ging nicht mehr. Und er hat dann widerwillig das Medikament verschrieben, weil er hat gesagt, ich gebe dir ungern ein Psychopharmaka, weil du brauchst es nicht. Und auch da, nicht mal der Hausarzt konnte mich überzeugen, dass mit mir alles stimmt. Weil ich war so darauf fokussiert, ich habe meine Aufmerksamkeit nur noch auf das psychisch krank gelegt, dass ich im Außen überall die Sicherheit suchte. Und dann ja, ich habe ihn dann gebeten, mich krank zu schreiben, mal sicher 2, 3 Wochen, damit ich ein bisschen den Weg zu mir finde. Das hat er dann auch gemacht. Und in dieser Zeit, ich kann mich noch so gut daran erinnern, kam dann meine Mama zu mir nach Hause. Einerseits mit einem Stein, mit einem Heilstein, mit dem Turmalin und mit einem Buch. Leben mit Hochsensibilität. Ich hatte dazu mal keine Ahnung von der Hochsensibilität, weder hatte ich Ahnung von den Heilsteinen. Also ich saß da, in der einen Hand hatte ich einen Heilstein, wo ich nichts anfangen konnte, ehrlich gesagt. Und in der anderen Hand hatte ich ein Buch mit dem Titel Leben mit Hochsensibilität. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Ganz ehrlich. Hab das Buch in die unterste Schublade gelegt, habe gedacht, nee. Ich habe eine Seite gelesen und das hat mich so getriggert, habe ich gedacht, nee. Also das Buch lese ich definitiv nicht. Und dann ein halbes Jahr später, als ich dann noch tiefer war, habe ich dann dieses Buch mal rausgenommen und ja, habe angefangen zu lesen. Und ich weiß noch, es war so ein grauer Herbsttag, es hat geregnet, es war kalt, es war düster. Und ich saß da auf meinem beigen Sofa, habe mir überall Kerzen angezündet und meinen Lieblingstee gemacht und lag da auf dem Sofa, habe nach draußen geschaut. Ich hatte eine riesen Glasfront. Es hat geregnet, habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du das Buch. Dann habe ich in diesem Buch angefangen zu lesen und ich glaube, diesen Moment werde ich nie vergessen, wie wenn es gestern gewesen wäre. Also mir liefen die Tränen und zwar nicht Tränen vor Schmerz, sondern Tränen vor Freude, weil ich mich das allererste Mal mit über 30 Jahren verstanden gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, diese Autorin schreibt von meinem Leben. Ja, und ab dem Moment ist der Startschuss gefallen, um mich mit der Hochsensibilität auseinanderzusetzen. Ich habe dann so viele Bücher gelesen. Ich habe x Tests im Internet gemacht. Das war so mein Daily Business. Nebst der Arbeit, jede freie Minute, habe ich mich dann mit der Hochsensibilität auseinandergesetzt und so, wow, endlich gibt's einen Namen, warum ich so bin, wie ich bin. Und dort fing meine Reise zu mir selbst an. Und plötzlich von Tag zu Tag habe ich mich immer besser verstehen gelernt. Das ist so meine Reise, wie ich zur Hochsensibilität gekommen bin.
Wow, danke. Also bei mir sind direkt 1000 Fragen. Jetzt möchte ich das natürlich ein bisschen für die Zuhörer strukturieren. Deswegen möchte ich jetzt erstmal, weil du hast gesagt, du hattest so viele Gedanken im Kopf. Das ist alles und ist auch emotional so auf dich eingeströmt. Was hast du jetzt, also du persönlich, gemacht, um hier halt diese Abgrenzung von dir nach außen hinzubekommen, weil das ist halt insgesamt ja auch ein sehr, sehr großes Thema, sich halt, ne, Thema Abgrenzung, Grenzen setzen, Nein sagen ist ja das eine, aber dieses erstmal sich abzugrenzen vor dem, was von außen auf einen hineinprasselt. Was hast du da gemacht, damit du das hinbekommen hast?
Ja, ich bin halt, wie soll ich sagen? So konkret kann ich dir das gar nicht sagen, aber ich habe halt angefangen, mir Tools und Techniken im Alltag anzueignen. Also eben zum einen dieser Heilstein, dieser Turmalin. Ich trage den jetzt immer noch in meinem BH. Ich kann es sogar zeigen. Ich habe den
Ich
immer
habe auch so
noch.
einen.
Ich habe den immer noch in meinem BH, weil meine Mutter ging dazu mal in den Steinladen und hat gesagt, ich brauche einen Stein für meine Tochter, die hat Panikattacken. Und er im Steinladen guckte sie nur an und hat gesagt, ihre Tochter hat keine Panikattacken, die muss lernen, sich abzugrenzen. Das war seine Aussage und er hat mich nicht gekannt. Und ich ging dann zu ihm in die numerologische Beratung und ich weiß noch, er hat mir dazu mal gesagt, also Tanja, eigentlich müsstest du auf meinem Platz sitzen. Und ich so, nee, never ever, niemals werde ich Menschen begleiten. Und jetzt lacht er mich ja immer aus. Wir sind gute Freunde mittlerweile. Und wenn er sagt, was machst du jetzt genau? Und was hast du mir vor ein paar Jahren gesagt, als du verloren warst und nicht wusstest, wer du bist? Ich ging natürlich in die Kinesiologie. Meine Kinesiologin hat mich dazu mal intensiv begleitet. Sie hat, also wir haben diverse auch Fremdenergien aufgelöst. Wenn du natürlich alles so aufsaugst wie ein Schwamm, ich war oft fremdgesteuert. Ich war einfach nicht mehr mich selbst. Mittlerweile kann ich das selber lösen. Ich spüre genau, wenn ich wieder fremdgesteuert bin. Vielleicht für die, die zuhören und noch nichts oder noch nie etwas von dem gehört haben. Du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, wenn du einen Gedanke hast, sind das meine Gedanken oder habe ich die übernommen? Oder du fühlst dich wie in eine Watte gepackt, du bist einfach nicht geerdet. Mittlerweile spüre ich das ganz, ganz klar, wenn ich nicht zentriert bin, wenn ich nicht bei mir bin. Aber dazu mal brauchte ich natürlich von außen Unterstützung, bis ich das Vertrauen zu mir selbst hatte, dass ich all das selber machen kann und vor allem herausfinde, was ist mir und was habe ich übernommen. Also ich habe angefangen mit Heilsteinen zu arbeiten. Ich habe dann die Ausbildung intuitive Energiearbeit und MET-Klopfcoach gemacht, um eben mir immer mehr Tools anzueignen. Ich habe mit Aura Soma gearbeitet. Ich habe immer mehr auf energetischer Ebene gearbeitet. Ich habe mir einfach im Außen sehr viele Tools angeeignet, wo mich im Alltag unterstützt haben. Und dann habe ich ja dann angefangen, vor 4 Jahren eigene ätherische Ölroller zu kreieren. Also das war dazu mal so ein Jux, den möchte ich jetzt gerne zeigen, den ich weiß gar nicht, ob man es sieht, nee.
Nein, lesen kann man es leider nicht.
Lesen kann man es nicht, aber der Schutzmantel, weil im Spital arbeiten wir ja mit ätherischen Ölen. Ich hatte schon immer den Zugang zu, ich sage jetzt mal, Alternativmedizin. Meine Mama hat ja schon so gearbeitet und wenn du hochsensibel bist, reagierst du ja sehr gut auf Alternativmedizin, sei das Homöopathie, Bachblüten, eben ätherische Öle. Und ich wollte da einfach so ein Tool kreieren, damit ich mich auf eine natürliche Art besser abgrenzen kann im Alltag. Und darum habe ich dazu mal aus Jux diesen Ölroller einfach entworfen, weil ich wollte für die Menschen ein Tool, wo sie sich im Alltag besser abgrenzen können. Und das kannst du mit ätherischen Ölen wunderbar machen. Und so habe ich mich dann in diese Materie gegeben und überall Wissen aufgesaugt und das für mich rausgenommen, was sich stimmig angefühlt hat.
Das ist jetzt so spannend, weil das ist tatsächlich was, was ich noch gar nicht ausprobiert habe mit ätherischen Ölen. Da kommen wir dann noch mal privat vielleicht mal sprechen.
Ja, unbedingt.
Aber du hast jetzt also mit diesen ganzen Tools hast du dir Sachen angeeignet, um dich halt nach außen hin abgrenzen zu
Ja,
können.
genau.
Und Hilfe hast du dir geholt, um das, was so in dir gesteckt hat, so formuliere ich das jetzt mal, wieder rauszulassen. Habe ich das richtig
Ja,
verstanden?
das hast du richtig verstanden und natürlich auch, ich habe mich komplett verloren. Also weißt du, wenn ich so zurückdenke, seit ich Kind bin, habe ich immer gespürt, ich bin anders als die anderen. Ich habe mich immer angefangen anzupassen, damit ich in diese Nische reinpasse, in diese Nische reinpasse. Und den Weg zu mir selbst habe ich komplett verloren. Und als ich dann zur Kinesiologin ging, auch da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, das Erste, was sie mir gesagt hat, als ich auf ihrem Sessel saß, und ich wirkte nach außen ja immer so tough, so die starke Tanja, ich hatte x Masken an, ich wollte nie Emotionen im Außen zeigen. Und ich weiß noch, so der erste Satz war, Wie hat sie jetzt das formuliert? Nein, sie hat einfach irgendwie gesagt, zuerst musst du den Weg zu dir selbst finden. Und dann bin ich ja in Tränen ausgebrochen, weil ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Denn du musst dir vorstellen, wir waren ein Team von knapp 100 Personen auf dem Notfall. Hat diese Teamkonstellation gearbeitet, war ich so. Hat diese Teamkonstellation gearbeitet, war ich so. Also ich war irgendwie nie ich. Ich habe mich überall angepasst, damit ich dazugehörte. Obwohl ich das ja nie tat, aber weil ich mich ja so verbeugte. Und dann fing es wirklich an, zum einen herauszufinden, wer bin ich, wieder so zu sein, wie ich wirklich bin. Und vor allem meine Gedanken zu ändern. Das war so, eben, wenn du dir über Monate lang jeden Tag sagst, du bist psychisch krank, du drehst jetzt dann durch. Also ich weiß doch, ich ging sogar zu einer Psychologin in Zürich. Und auch das werde ich nie mehr vergessen. Mein Mann, mein Bruder und meine Mama, die haben draußen gewartet, die gingen Kaffee trinken in Zürich, weil anschließend wollten wir nach Konstanz shoppen gehen. Und ich hatte zuerst in Zürich diesen Termin und ich ging entschlossen an diesen Termin, weil ich das Gefühl hatte, oder ich war mir so im Klaren, wenn ich jetzt zu dieser Psychologin gehe, wird die mich in eine Psychiatrie einweisen. Und ich ging zu dieser Psychologin und habe ihr all meine Gedanken, also wirklich, das war der, also der, nebst meinem Mann, der wusste alles von mir, war das so die zweite Person, wo ich alles geteilt habe, was mir in meinem Kopf schwirrt. Und das waren düstere, sehr düstere Gedanken. Und irgendwann guckte sie mich so an, hat geschrieben, guckte mich an. Und ich wartete immer auf den Moment, dass sie sagt, so, Tanja, jetzt einmal in die Psychiatrie. Und dann war ihre Antwort, ja, du musst einfach lernen. Und dort wusste ich noch nichts von meiner Hochsensibilität, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Und auch sie sagte mir dazu mal, okay. Du musst einfach lernen, was dir ist und was du übernommen hast. Und ich so zu ihr, haben Sie mir genau zugehört? Ich gehöre doch in eine Psychiatrie. Und sie, nö. Ich so, ja, also, haben Sie mir wirklich zugehört, was alles in meinem Kopf drin ist? Sagt sie, ah, ich habe schon viel Schlimmeres gehört. Und das sind nicht Sie. Und ich habe immer gedacht, oh, was stimmt mit euch Menschen nicht? Hallo, seht ihr mich? Die haben mich alle so gesehen, wirklich, wie ich wirklich bin. Und ich habe mir einen eigenen Film gedreht. Und irgendwie ein, zwei Monate später habe ich ihr dann geschrieben, ich weiß jetzt, warum ich so bin, wie ich bin, ob sie schon mal vom Begriff Hochsensibilität gehört habe. Und dann kam nur zurück, schön, dass sie selber darauf gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Kennenlernen von Ihrem wirklichen Wesen. Das waren Ihre Abschlussworte, wo sie mir dann per Mail geschrieben hat.
Das ist so schön, weil das auch, also es ist wirklich, wenn man damit selber dann richtig in Kontakt geht, ich merke das auch immer mehr, ich kann es immer mehr für mich nutzen und auch, dass es sich gut anfühlt zu nutzen. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Und gleichzeitig weiß ich auch, zum Beispiel da, wo wir uns kennengelernt haben, auf dem Event beim Tobi, da war ich ja teilweise so aufgedreht, ich habe das vor ein paar Tagen auch mal erzählt, aber ich habe gemerkt, es fließt so durch mich durch. Ich musste es durchlaufen lassen, weil sonst bleibt es in mir stecken und das ist ungesund. Und da habe ich das erstmal auch bewusst so richtig wahrgenommen, was das Außen auch also mit mir macht, aber auch gleichzeitig, wie gut sich das anfühlen darf, wenn ich es durchlaufen lasse. Ja. Und wenn du jetzt so an deine ganzen Klienten denkst, was beobachtest du so oder was kannst du uns hier reingeben in Bezug darauf, dass du sagst, wenn ich das sehe bei hochsensiblen Menschen, ist das in Bezug auf das Thema gesunde Grenzen setzen ein großes Thema.
Also eben halt ganz klar die Abgrenzung. Ich nenne es ja nicht Klienten, weil Klienten hat für mich immer so einen Krankheitstouch. Ich sage immer Coaches, die Menschen, die ich begleite, weil Klienten hat für mich nie gepasst. Auch ich nenne mich auch nicht Therapeutin, ich bin eine Mentorin. Ich finde, da haben die Menschen immer so das Gefühl, eben diesen Menschen sind krank. Ich höre ja auch oft, Tanja, kannst du Hochsensibilität diagnostizieren? Diagnostizieren kannst du nur eine Krankheit. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Darum, nein, niemand kann die Hochsensibilität diagnostizieren. Du kannst einfach Tests machen und du erkennst dich darin. Aber das ist mir vielleicht noch wichtig, da
Das
ein
ist aber auch
bisschen Klarheit.
interessant, weil ich glaube, also vielleicht ist es in Schweiz also Klient ein anderes Wort, weil in Deutschland benutzt du das nicht im Zusammenhang, also bei uns sagst du Patienten, wenn es krank ist.
Ja, ist bei
Also
uns auch Patienten, wenn du in den Spital, in die Klinik gehst. Aber Klienten ist zum Beispiel ein typisches Wort, wenn du zum Psychologe oder Psychiater gehst. Genau. Und darum habe ich angefangen, so Coaches zu nennen, weil viele Menschen assoziieren das einfach mit krank sein, mit irgendetwas stimmt nicht. Eben Klient, ich muss zu einem Therapeuten. Und darum habe ich angefangen, die Menschen, die ich begleiten darf, Coaches zu nennen, weil es für sie auch ganz eine andere Wirkung hat, als wenn ich sie Klienten nenne. Darum mache ich da immer so, oder wende ich mich da immer ein, wenn jemand irgendwie sagt Therapeut oder Klient, das klingt einfach immer so krank. Es ist wirklich das Hauptthema Abgrenzung. Das ist das, wo ich im Alltag so stark sehe. Bei meinen Coaches sowie bei mir, wenn ich nur schon ein Foto von mir anschaue, 5 oder 7 Jahre zurück, du siehst mir die Schwere an. Ich höre sehr oft, jetzt, wenn ich Menschen kennenlerne, Tanja, du hast so eine Leichtigkeit. Wie kannst du das? Und dann ist meine Antwort immer, seit ich nicht mehr alles aufsauge wie ein Schwamm. Und eben mich auch mehrmals am Tag schüttle. Das ist zum Beispiel ein Tool, wo ich sehr oft anwende. Weil das durfte ich ehrlich gesagt von meinem Hund lernen. Mein Hund schüttelt sich nonstop. Wenn ich nach Hause komme und ihn in die Arme nehme, wenn ich alles von außen nach Hause trage, nach der Begrüßung schüttelt sich mein Hund ab. Immer. Wenn jemand zu uns nach Hause kommt und der Hund drückt oder der Hund begrüßt, er schüttelt sich nach jeder Begegnung ab. Und das ist mir so arg aufgefallen, auch auf dem Hundespaziergang. Eine Begegnung mit Mensch oder Hund, mein Hund hat sich abgeschüttelt. Immer. Da habe ich gedacht, crazy! Der Hund macht es genau richtig. Der schüttelt jedes Mal alles weg, was ihm der andere Hund oder ein Besitzer überstülpen, sagt man in der Schweiz, einfach so drauflegen wollte. Und dann habe ich angefangen, mich bewusst mehrmals am Tag zu schütteln mit der Intention, alles, was nicht zu mir gehört, schüttle ich einfach mal weg. Nur schon diese Übung ist essentiell für einen hochsensibler Mensch. Oder eben, wenn du plötzlich Emotionen hast, du brichst in Tränen aus. Oder du bist wütend vor einer Minute auf die andere. Dich zu fragen, triggert mich jetzt diese Situation? Wenn nein, ist es wirklich meins? Oder habe ich es übernommen? Das ist ja das, wo ich meinen Coaches mit auf den Weg gebe. Und wenn es nicht mir ist, dann geht das jetzt wieder zum Ursprung zurück. Ganz einfach. Und das ist wirklich so, die gesunden Grenzen zu setzen. Zum einen, was ist wirklich mir? Was habe ich übernommen? Auch in der Partnerschaft. Das durfte ich stark lernen. Irgendwann zu sagen, hey, das sind deine Themen, das ist nicht meins. Wirklich bei sich selbst zu bleiben, immer wieder zu atmen, weil Atmen zentriert dich, die Atmung holt dich zu dir zurück. Und natürlich auch im Außen. Sei das, was ich ein wichtiges Thema finde, betrifft Grenzen setzen auch, was hast du für ein Umfeld? Hast du Energieräuber in deinem Umfeld? Triffst du dich mit einer Freundin, die einfach nur ihren Scheiß abladen will bei dir und geht dann wieder, ihr geht super und du bist energielos, hast die Zunge am Boden? Oder hast du Menschen um dich, die dir Energie geben, wenn du sie siehst und dich so nehmen und akzeptieren, wie du bist? Ich bin zum Beispiel ultradirekter Mensch. Ich höre
Darf
das
ich
ja auch.
mal ganz kurz, weil mir zu der Geschichte, also was du gerade
Ja.
gesagt hast, selber was einfällt, um ein Beispiel auch zu bringen, wie extrem, also empfindsam die hochsensible Menschen sind. Weil ich glaube, dieses Ausmaß wird ein bisschen unterschätzt. Ich habe in der Kindheit, in der Jugend ein Pferd gehabt und das hat am Stall, natürlich an einem Reitstall gestanden. Und es gab so Tage, da war ich da, es war alles gut, ich habe mich gut gefühlt und auf einmal dachte ich, boah, irgendwie, was ist jetzt hier? Komisch. Und 10 Minuten später, 15 Minuten später, egal, kam eine Person um die Ecke. Ich wusste nicht, dass sie da ist. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Die war, gibt so ein typischer Energievampir, so richtig, also oh, negativ. Und das habe ich schon, ich habe es gespürt, obwohl ich nicht wusste, dass die auf den Hof gekommen ist. Ne? Und das ist, das hat was mit mir gemacht, das hat mich unwohl fühlen lassen. Das wollte ich jetzt erzählen, weil dieses Spüren, was da um uns drum herum ist, es ist so viel sensibler einfach alles. Ja.
Oder nur schon Ortschaften, nicht mal Personen, das, was du jetzt gesagt hast, zum
Ja.
einen Personen. Und auch Ortschaften. Also früher, ich wusste nie, es gab, wenn ich in den Urlaub fuhr, es gab Orte, da habe ich mich so wohl gefühlt. Da habe ich mich zu Hause gefühlt, einfach weil die Energie so wundervoll war. Und dann gab es Orte oder Hotel oder Wohnungen, die ich gemietet habe, da hat sich mein ganzer Bauch zusammengezogen, wenn ich dort war. Und früher habe ich immer gedacht, was stimmt mit mir nicht? Oder um vielleicht auf dein Beispiel noch einzugehen, eben die Stimmungen generell wahrzunehmen, in Räumlichkeiten, im Geschäft. Früher, egal wo ich gearbeitet habe, ich kam rein, ich wusste genau, okay, diese Person ist falsch, diese Person ist falsch, diese Person ist falsch. Und ich habe dann oft gehört, ah, Tanja, du mit deinen Vorurteilen. Du kennst ja diese Menschen nicht einmal. Und ich habe immer gedacht, ey, sorry, aber seht ihr das nicht oder spürt ihr das nicht? Weil für mich war es ja logisch und normal. Aber weil ich das so oft gehört habe, habe ich dann gedacht, ja, eben mit mir stimmt etwas nicht. Das Spannende war, alles hat sich Jahre später, kam alles raus, was ich dazu mal gesagt habe. Also es sind crazy Sachen passiert. Und da auf sein Bauchgefühl zu vertrauen.
Ja.
Ich glaube, das geht um das, wieder auf deinen Bauch zu hören, wenn du einen Mensch triffst, wo einfach ein ungutes Bauchgefühl auslöst, darauf zu hören.
Ja, es muss auch gar nicht unbedingt ein Bauchgefühl sein. Bei mir ist es eher so ein in der Herzregion, wo ich so wie
Spannend.
so ein also Zusammenziehen spüre. Ne? Also es ist so, sich einfach zu beobachten, wie fühlt sich denn mein Körper an? Wenn ich irgendwie jetzt merke, hier ist die Stimmung jetzt anders, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, aber wie fühlt sich denn mein Körper an? Weil das einfach so jetzt fehlen mir gerade die Worte, wie so ein Zeichen ist für das, was für dich stimmig ist.
So schnell. Ich habe gesehen, dass ich, sorry schnell, dass ich meinen
Kein
Akku
Problem.
nicht eingestellt habe, weil es wurde plötzlich dunkel. So, jetzt bist du wieder hell.
Wunderbar.
Ja, und da wären wir vielleicht bei den Hellsinnen, weil viele verwechseln das ja, die Hochsensibilität und die Hellsinne. Es gibt ja verschiedene Hellsinne, hellwissend, hellsehend, hellhörend, hellfühlend. Hochsensible Menschen haben einfach den Zugang natürlich durch ihre hohe Empathiefähigkeit zu diesen, ich sage jetzt mal, eben zu diesen Hellsinnen. Jeder Mensch hat die, weil viele verwechseln das. Ich sage immer, nein, Hochsensibilität und die Hellsinne ist nicht das Gleiche. Und doch ist es wichtig, wenn du hochsensibel bist, dich auch mit den Hellsinnen auseinanderzusetzen, denn ich bin zum Beispiel hellwissend. Das ist mein stärkster Kanal. Und ich weiß die Dinge einfach. Ich weiß, wenn jemand falsch ist. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß es einfach. Mittlerweile weiß ich aber, dass das mein Kanal ist. Und darum ist es so wichtig, sich auch mit so, solchen Themen auseinanderzusetzen. Und da werden jetzt vielleicht die einen oder anderen denken, das ist jetzt, fühlst du mich, also, in der Schweiz sagt man, fühlst mich, spürst mich. Ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, aber so, dass man kann es nicht greifen. Es ist so irgendetwas so spooky-mäßig. Ich meine, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Da hat ja mittlerweile die Wissenschaft ja schon ganz, ganz viel auch bestätigt. Aber es ist halt, wenn man etwas nicht kennt oder nicht weiß, denkt man so, crazy. Aber doch hat mir das persönlich sehr geholfen, nebst der Hochsensibilität mich auch verstehen zu lernen. Und darum ist es wichtig, dass jeder so seinen Kanal hat, damit er versteht, bei dem einen zeigt sich so, bei dem anderen zeigt sich so. Weißt du, bist du mit den Hellsinnen vertraut?
Ja, also ich bin hellfühlig,
Ah,
absolut.
okay.
Also über mein Körperempfinden auch. Also es ist auch sehr, meine intuitiven Impulse werden dadurch auch sehr deutlich. Also die nehme ich über meinen Körper durchs Fühlen extrem wahr, wo ich weiß, das ist richtig, das ist falsch.
Okay, spannend.
Ne? Und das ist auch nicht nur für mich, auch für andere. Also das, ja, ist sehr interessant und damit, das nutze ich auch bewusst jetzt immer, immer mehr. Und es ist crazy, crazy, was passiert in die letzten Monate. Verrückt. Was macht jetzt hier? Also hier ist jetzt was los. Jetzt macht meine Siri irgendwas.
Ah, die liebe
Hast du es
Technik.
gehört?
Nee.
Hast du es gehört jetzt?
Nö.
Nee, gut, okay, sehr, okay. Entschuldigung für diese Komplikationen hier.
Das ist halt die Realität.
Genau.
Du bist hellfühlend. Das ist so
Genau.
dein Kanal, wo du immer mehr
Ja.
auch lebst, hast du gesagt.
Ja,
Aber
genau. Ja. Ich möchte noch mal zurück auf das Thema Grenzen setzen kommen. Wenn du so an deine Coaches denkst und das in Bezug auf die Hochsensibilität siehst, gibt es etwas, wo du sagst, okay, wenn ich das jetzt so in Verbindung sehe, muss ich direkt daran denken?
Eine schwierige Frage. Nee. Nee, eben, das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Für mich ist einfach eben so, was fühlt sich wirklich stimmig an und was nicht. Das ist bei mir einfach so das Hauptthema, dass viele am Partner zuliebe etwas machen, der Familie zuliebe, aber nicht das, was sie wollen. Das ist so das Hauptthema. So eben der Hauptglaubenssatz, wo dahinter steckt, was denken die anderen? Das ist so der Hauptglaubenssatz bei hochsensiblen Menschen. Und ich glaube, wenn du diesen nicht gelöst hast, kannst du keine Grenzen setzen. Weil du ja immer alles nach dem Außen machen willst, aber nicht auf dich selber hörst. Und wenn das heißt, ey, ich will Weihnachten nicht mit der Familie verbringen, weil es für mich nicht stimmt. Ob jetzt das die Familie nun mal versteht oder nicht. Oder ich weiß noch, wo mein Mann und ich geheiratet haben. Zum Glück denken wir sehr ähnlich. Da haben wir nur Menschen eingeladen. Wir haben gesagt, jeder Mensch, der kommt, wollen wir, sprich, wenn wir diesen Menschen anschauen, wollen wir Freude haben. Wir wollen niemand in dieser Gesellschaft, wo wir zu hinterst in der Ecke den Sitzplatz geben, damit wir ihn am ganzen Tag nicht sehen. Das hat aber mega Diskussionen in unserer Familie ausgelöst. Ja, jetzt könnt ihr nicht den Cousin oder den nicht einladen. Doch, wir haben keinen Kontakt mit diesem Menschen. Und es muss sich nur für ihn und für mich stimmig anfühlen. Ein klares Beispiel. Das ging aber nur, weil ich den Glaubenssatz, was denken die anderen, gelöst habe. Und das
Das
ist
ist
das
jetzt,
Hauptproblem. Ich weiß
ja,
nicht, wie
das,
du das kennst.
also ich, ja, also mit diesem Glaubenssatz bin ich ja zum Beispiel an das Event gefahren, wo wir uns kennengelernt haben, weil ich den
Ah,
loswerden wollte. Und den bin ich da auch losgeworden.
spannend.
Und das ist jetzt gerade so spannend, dass du das sagst, weil würdest du sagen, dass, wenn wir jetzt so mal den Schwank in die Kindheit machen, wie hochsensible Kinder aufwachsen, dass sie aufgrund von ihrer Hochsensibilität genau diesen Glaubenssatz besonders herausbilden, also dass sie anderen gefallen wollen oder dass sie sich, weil sie hochsensibel sind, so viel spüren, besonders stark anpassen.
Also ich glaube, wie beides. Du hast dir eigentlich die Frage schon selber beantwortet. Ich glaube, zum einen, weil ich ja meine Mama immer so stark gefühlt habe und ich Sie war alleinerziehend, zum Beispiel meine Mama. Und ich glaube, viele hochsensible Kinder haben ja so die Retterrolle. Sie wollen retten, sie wollen Harmonie in die Familie reinbringen und versuchen, alles zu kompensieren, was zwischen den Eltern nicht stimmt. Ich glaube, das ist ein großer Anteil. Und was ich ganz klar spüre bei mir, wenn ich zurückdenke oder eben auch bei den Coaches, die ich begleite, durch das, wie soll ich jetzt das benennen? Durch das, dass du immer gespürt hast, dass etwas nicht stimmt mit dir, dass du falsch bist, du hast das Gefühl, du bist falsch, weil du spürst, dass die anderen Kinder vielleicht anders sind, dass du nicht in dieses System reinpasst, dass du dich dann so anfängst zu verändern, dass dir eben wichtig ist, dass du diese Ablehnung nicht bekommst, also die Bestätigung, dass eben mit dir etwas nicht stimmt oder dass du falsch bist. Ich glaube, das steckt dahinter.
Also ich frage da so nach, damit du das für meine Zuschauer nochmal erzählst, weil ich weiß es, aber ich möchte, dass jemand, eine Expertin, das nochmal erzählt, weil das natürlich dann auch stärker wirkt. Ja. Ne? Ich hatte jetzt gerade so den Gedanken, ob du das auch bestätigen kannst, dass auch hochsensible Menschen oft auch den Glaubenssatz in sich tragen, nicht sein zu dürfen, nicht leben zu dürfen.
Ja, würde ich ganz klar unterschreiben. Also weißt du, ein klares Beispiel dafür ist ja, ich habe das selber erlebt als Kind und das erlebe ich, ich mache ja auch Familiencoachings, wo ich zu den Familien nach Hause gehe. Zum Beispiel hochsensible Kinder, Erwachsene sind sehr impulsiv. Kann ja ein typisches Merkmal der Hochsensibilität sein. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Was habe ich gehört? Wenn ich impulsiv war, geh ins Zimmer, bis du wieder normal bist. Ja. Also habe ich ja gelernt, als Kind nicht so sein zu dürfen, wie ich bin. Und das könntest du jetzt durch alles durchziehen. Sei das in der Partnerschaft. Ich habe so oft gehört, jetzt weinst du schon wieder. Weil ich oft, wenn ich überreizt war, habe ich einfach geweint, weil mein Körper ein Ventil brauchte. Ich war nicht traurig in dem Moment, aber mein Körper brauchte ein Ventil, um mit dieser Überreizung klarzukommen. Da liefen mir zum Teil einfach die Tränen, nicht weil ich berührt war oder weil ich traurig war, sondern einfach nur, weil ich überreizt war. Und dann habe ich oft in der Partnerschaft gehört, ah, jetzt weinst du schon wieder. Und das sind alles so Situationen, wo ganz klar machen, dass du eben nicht einfach sein kannst. Oder die Aussage, ah, du, reagier nicht immer so empfindlich. All diese Dinge machen, glaube ich persönlich, dass ein hochsensibler Mensch nicht einfach so sein kann, wie er ist. Plus natürlich, du musst in unserer Gesellschaft funktionieren. Passt du nicht in das Schema XY rein, stimmt mit dir etwas nicht, du wirst abgeklärt und. Also da kommen ganz, ganz viele Säulen dazu, glaube ich, damit eben hochsensible Menschen das Gefühl haben, sie müssen anders sein, um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden.
Ich fand das jetzt gerade auch nochmal ganz wichtig, dass du sagtest, dass du so viel weinen musstest. Ich war auch also extremst weinerlich, weil auch genau das, brauchte dann irgendwie ein Ventil, dass es rauskommen kann. Und gleichzeitig, was in mir passiert ist, ist, dass ich mich total dafür verurteilt und abgelehnt habe. Ich habe mich dafür gehasst. Es ging mir so auf den Wecker damit. Ich war wütend auf mich und habe mich gehasst dafür. Wie bist du damit umgegangen, dass du da in die Annahme gekommen bist? Weil das halt auch so wichtig ist, auf dem Weg, um auch Grenzen setzen zu können, die Emotionen auch anzunehmen, in Frieden damit sein zu können, damit ich auch gucken kann, okay, wie will ich es denn im Außen haben? Sonst bleibt ja auch das stecken. Was hast du gemacht, beziehungsweise was machst du vielleicht auch mit deinen Coaches, dass sie da in die Annahme kommen?
Ganz eine schöne Frage und wichtige Frage. Ich sage ja immer, es reicht nicht, dass du weißt, dass du hochsensibel bist. Du musst es auch annehmen und akzeptieren. Und ich erlebe sehr oft im Außen viele Menschen, ah, okay, ich bin hochsensibel, aber befassen sich mit dem Ganzen nicht, weil sie müssten da ja mal tiefer schauen. Und viele Menschen wollen das nicht, weil das heißt ja, du musst dann auch in die Veränderung gehen, sei das vielleicht eine Beziehung auflösen, einen Job wechseln. Und. Da hängt ja ganz, ganz vieles daran. Ich arbeite ja intensiv mit der MET-Klopftechnik, Meridian-Energietechnik. Ich liebe sie. Ich nutze sie selbst. Gerade vorgestern war Sonntag, ja, war ich mit meinem Hund unterwegs am See und habe ich gespürt, dass wieder in mir, es war so eine Unzufriedenheit da. Also habe ich diese Technik angewendet. Und da kommst du so schnell, ich mache es natürlich jetzt schon seit mehreren Jahren, da kommst du so schnell an das Ursprungsthema ran. Also in meinen 1:1 Coachings, wo ich intensiv 3 Monate mit den Menschen auf den Weg gehe, frage ich am Anfang immer, zu wie viel Prozent hast du die Hochsensibilität akzeptiert? Was kommt dir spontan zwischen 0 und 100? Und meistens sagen die Menschen 5, 10, 15%, auch wenn ich frage, von 0 bis 100, wie viel Prozent liebst du dich selbst? Es ist ja aneinander gekoppelt. Ich hatte schon 0 als Antwort, 10, 20. Und mit dieser Klopftechnik, denn mein oberstes Ziel ist, wenn die Menschen aus meinem Coaching rausgehen, dass sie mir in der letzten Session sagen können, ich habe mich zu 100% so akzeptiert, wie ich bin. Und mit dieser Klopftechnik beginnen wir alte Glaubenssätze aufzulösen und oft kommt dann oder kommen Situationen von früher. Also jetzt ein Beispiel: Ich hatte oder ich habe aktuell eine Coachie, die ist über 50 und die hat mir gesagt, Tanja, ich kann nicht alleine sein. Das ist ja auch so ein typisches Thema. Sie hat gesagt, wenn mein Mann da ist, dann geht es mir gut. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann geht es mir auch gut. Sobald ich alleine bin, löst das in mir eine Unruhe aus. Dann haben wir angefangen mit dieser Klopftechnik. Es ging keine 5 Minuten, weil ich da natürlich gezielt die Fragen stelle. Die war mit 3 Jahren des Öfteren, mit 3 Jahren alleine zu Hause, über die Nächte, stundenlang. Und ich weiß noch, die hat mir mal davon erzählt, ja, aber es ist ja normal, früher war das halt einfach so. Nee, bei dir als Kind hat das etwas ausgelöst. Und da eben hinzuschauen, alte Wunden, alte negative Ereignisse aufzulösen. Und da arbeite ich intensiv mit dieser Technik.
Ist
Ich
das
bin.
was anderes als EFT?
Es geht in die ähnliche
Ah, okay.
Richtung, ja. Es geht ins Ähnliche rein. Ist einfach ein bisschen eine andere Technik, aber es gibt ja so viele Techniken, die sehr, sehr ähnlich sind und eben EFT ist eine davon.
Spannend, ja.
Ich
Ja,
finde es
also das.
einfach so, so spannend. Also ich hatte auch mal eine Coachie, die kam mit Hexenschuss zu mir und ich habe gesagt, hey, ich weiß, wir kennen uns erst seit 5 Minuten, aber ich musste eine intensive Frage stellen. Da sagt sie, ja, nicht so sehr persönlich. Bist du vergewaltigt geworden? Und die guckte mich mit großen Augen an und sagte, ja, und brach in Tränen aus. Und ich so, darum hast du Hexenschuss. Das ist dieser Bereich Sexualität, sexueller Missbrauch. Wir haben das mit dieser Technik aufgelöst, denn wichtig ist, immer, egal mit was es war, in den Frieden zu kommen. Und Frieden heißt nicht, etwas gut zu heißen, sondern dass es energetisch nichts mehr auslöst. Und ich weiß noch, die hat am Anfang gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, ich kann doch mit einem Mann, der mich vergewaltigt hat, nicht in den Frieden kommen. Da habe ich gesagt, solange du nicht im Frieden bist, wirst du immer und immer wieder diesen Hexenschuss bekommen. Sogar ihr Hausarzt hat das Gleiche zu ihr gesagt, weil er schafft auch energetisch. Und es war so spannend mit dieser Klopftechnik. Am Anfang war die 0% im Frieden mit diesem Mann und die hat ihn über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Als wir daran gearbeitet haben, in den Frieden zu kommen, ist sie diesem Mann zweimal begegnet. Plötzlich war er wieder in ihrem Feld. Und das war, ich habe wieder Gänsehaut, das war so crazy, weil sie gesagt hat, ich habe den 10 Jahre nicht mehr gesehen, ich arbeite an diesem Thema, ich will in den Frieden kommen. Plötzlich, aus dem Nichts, steht dieser Mann wieder vor mir. Und am Schluss, als wir fertig waren und sie zu 100% im Frieden war, ist sie diesem Mann noch einmal begegnet, am Bahnhof. Der war wieder aus dem Nichts plötzlich da. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, Tanja, als der bei mir vorbeigelaufen ist und ich ihm sagen konnte, hallo, ich wünsche dir einen schönen Tag, der guckte sie so verdutzt an und sie hat gesagt, das hat sich so gut angefühlt. Ab dem Moment wusste ich, ich bin im Frieden, und seither hat sie ihn nie mehr gesehen. Das ist jetzt 3 Jahre her. Die hatte nie mehr einen Hexenschuss. Nie mehr. Und die hatte 10 Jahre immer einen Hexenschuss.
Das ist unglaublich. Das ist jetzt auch für mich tatsächlich so nicht greifbar. Aber
ich sage halt, alles, was sich auf körperlicher Ebene zeigt, hat einen seelischen Urgrund. Da glaube ich ganz fest. Und ich habe es jetzt gesehen bei einer Freundin. Die war wieder mit Bandscheibenvorfall im Bett, die konnte sich nicht mehr bewegen. Ich habe ihr angeboten, mit ihr die Klopftechnik durchzuführen. Am Anfang ging sie vehement in die Abwehrhaltung. Irgendwann meldete sich bei mir, hast du Zeit? Ich komme seit 2 Tagen nicht mehr aus dem Bett. Und dann ging ich bei ihr vorbei und habe ich gesagt, ja, aber jetzt musst du bereit sein, wirklich hinzuschauen. Wir haben 1,5 Stunden diese Klopftechnik durchgeführt. Da kam so viel Wut. Und das ist übrigens ein großes Thema, und das kannst du mir bestätigen. Hochsensible Menschen leben nicht gerne die Wut. Sie unterdrücken es sehr gerne. Sie beginnen zu weinen, obwohl sie eigentlich wütend sind. Und ich habe sie 1,5 Stunden an das richtige Thema rangebracht. Nach 1,5 Stunden stieg sie aus dem Bett, guckte mich an. Und seither, die schrieb mir vorgestern eine Sprachnachricht, ich ging heute mehrere Stunden wandern. Und ich hätte mir das nie für möglich gehalten. Und vor einer Woche lag sie noch im Bett.
Danke dir für das Teilen.
Ganz, ganz wichtig, halt den Mut zu haben, hinzuschauen. Ich weiß selbst, es ist nicht schön hinzuschauen. Ich glaube, Gino, das kannst du mir bestätigen. Ja.
Absolut.
Doch nur, wenn du in die Annahme gehst und im Endeffekt, ich sage meinen Coaches oder auch meinem Umfeld, allen, es ist egal, welche Technik ihr durchführt. Für den einen ist Hypnose richtig, für den anderen ist die Klopftechnik richtig, für den dritten ist Kinesiologie richtig. Egal, was du machst, es muss sich für dich stimmig anfühlen, und manchmal brauchst du mehrere Impulse. Ich meine, manchmal gehe ich in die Hypnose, manchmal mache ich die Klopftechnik, manchmal mache ich das. In meiner Welt gibt es nicht nur etwas, das funktioniert. Und je nach Thema brauchst du halt etwas anderes. Aber du musst bereit sein, hinzuschauen und eben anzunehmen.
Ja, danke dir. Zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Wenn jetzt jemand bei quasi null starten würde und sich aber wünscht, sich also anderen Menschen besser Nein sagen zu können, also Grenzen zu setzen. Was würdest du, wenn du bei null anfangen würdest, im Hinblick auf dieses Thema, was würdest du im ersten Step jetzt tun?
Mir einen Mentor oder Mentorin an die Seite zu holen, die weiß, wie es eben ist und die dich Step by Step auf deinem Weg begleitet, bis du an dem Punkt bist, wo du Grenzen setzen kannst.
Perfekt. Danke dir. Alle Links, alles, um in Kontakt mit Tanja zu kommen, wirst du in den Shownotes finden. Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für deine Offenheit. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wiedersehen und wieder hören werden.
Vielen, vielen Dank, liebe Gina, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein konnte.
Von Herzen gerne.